Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Graubünden heute mit diesen Themen. Der Verwaltungsrat der Therme Pfalz hat seine Kompetenzen überschritten, sagt der Rechtsprofessor Vito Roberto. Wir haben ein Gespräch mit ihm und wir schauen, was die Gründe sind für den Machtkampf in Pfalz. Und im Engadin soll das Stromleitungsnetz ausgebaut werden. Das Wetter zuerst noch freundlich, dann tut es zu. Am Mikrofon Diana Jörg. Eine Überraschung nach der anderen gibt's rund um Therme Pfalz. Gestern ist bekannt worden, wie das Kaufangebot vom Architekt Peter Zumthor aussieht. Man hat völlig überraschend erfahren, dass auch der einheimische Pius Truffer Therme will kaufen. Und am meisten zu reden gegeben hat der Vorvertrag, wo der Verwaltungsrat mit dem dritten Bieter am Remo Stoffel ausgehandelt hat. Dort drin heisst es, dass eine saftige Entschädigung fällig wird, falls der Remo Stoffel den Zuschlag nicht kriegt. Von all dem hat die Gemeinde und die Besitzerin erst vor ein paar Tagen erfahren. Die Überraschung war gross. Etwas, wo der Vizepräsident vom Verwaltungsrat, der Arnold Huber, nicht versteht, wie er bei uns gestern in der Sendung gesagt hat.
Also wir haben ja nicht die Pflicht, als Verwaltungsrat die Aktionärin über alle Schritte zu informieren, die der Verwaltungsrat nachher das Recht dazu hat zu machen.
Der Verwaltungsrat von der Therme Pfalz findet also, er habe alles richtig gemacht. Ganz anders sieht das der Vito Roberto. Er ist Professor am Institut für Rechtswissenschaften an der Universität St. Gallen. Zara Hauschild hat mit ihm geredet.
Der Verwaltungsrat von der Therme Pfalz hat mit einem potenziellen Investor, mit dem Remo Stoffel, vereinbart, dass er eine Entschädigung in einem sechsstelligen Betrag kriegen soll, falls der Deal mit ihm nicht stand kommt. Also falls er die Therme, die er jetzt gerne kaufen würde, nicht kann kaufen. Ist so eine Regelung in so Vorverträgen etwas, was üblich ist?
Zunächst ist festzustellen, dass man so Regelungen oft findet. In dem Fall ist es aber so, dass nicht der Verwaltungsrat etwas verkauft, das ihm gehört, sondern er verkauft etwas, das der Gemeinde gehört. Und der Verwaltungsrat, der weiss auch, dass die Gemeindeversammlung, dem Verkauf zustimmen muss. In so einer Konstellation sollte man nicht Vereinbarungen machen, die exklusiv ein Verkäufer noch berücksichtigt und schon gar nicht Vereinbarungen, die nachher Kostenfolgen für die Gemeinde haben, wenn man dann Nein sagt.
Heisst das, der Verwaltungsrat hat da seine Kompetenzen überschritten?
Sofern der Verwaltungsrat nicht explizit den Auftrag bekommen hat, eine entsprechende Vereinbarung abzuschliessen, hat sie ihre Kompetenzen überschritten.
Jetzt ist es so, dass wir mit verschiedenen Leuten aus der Gemeinde geredet haben, unter anderem mit der Gemeindepräsidentin. Sie sagt, sie habe von dieser Klausel, von diesem Vertrag, erst vor ein paar Tagen erfahren. Also da haben wir von all dem nichts gewusst.
Dann hat der Verwaltungsrat ein Problem. Und das Problem entsteht dadurch, dass sie der Gemeinde verunmöglicht hat, ohne Kosten Nein zu sagen zu ihrem Verkaufsvorhaben.
Jetzt, wenn man das zusammenfasst, hat denn der Verwaltungsrat da jetzt etwas gemacht, das auch rechtlich nicht verhebt? Oder hat das einfach eine moralische und politische Komponente?
Nein, das ist eine rechtliche Komponente, die da drin spielt, wenn der Verwaltungsrat, wo ja da in dieser Funktion nicht als Verwaltungsrat tätig worden ist, sondern als Vermittler von einem Verkauf. Wenn der Verwaltungsrat Kompetenzen überschritten hat und das Kosten zur Folge hat, dann wird man am Schluss überlegen müssen, wer die Kosten tragen soll. Und das kann dann nicht gemeint sein.
Ein zweiter Punkt, wo in dieser Geschichte und rund um Pfalz einen Haufen zu reden gibt im Moment, ist der Fall da. Anscheinend soll schon jetzt im Vorfeld abgemacht worden sein zwischen dem jetzigen Verwaltungsrat und dem Remo Stoffel, wo jetzt eben die Therme und das Hotel dazu möchte übernehmen, dass wenn er am Ruder wäre in Zukunft, mindestens zwei Leute, die im jetzigen Verwaltungsrat drin sitzen, dann zukünftig auch bei ihm in einem neuen Verwaltungsrat könnten sitzen. Geht das?
Dann wird es besonders heikel. Der Verwaltungsrat ist in dieser Sache als Vermittler tätig und muss im Interesse der Gemeinde tätig werden. Und selbstverständlich geht das nicht, dass man sich von einem Käufer Vorteil versprechen lässt, zum Beispiel in der Form der Einsitznahme im Verwaltungsrat, wenn so etwas tatsächlich der Fall ist, dann ist das ganze Geschäft für die Gemeinde nicht wirksam. Das heisst, die Gemeinde kann problemlos, ohne Folgen, Nein sagen, weil ein Interessenkonflikt vorliegt vom Verwaltungsrat.
Der Vito Roberto, Rechtsprofessor an der Uni St. Gallen. Wer das den Zuschlag kriegt, am Schluss, das entscheidet am 17. Februar die Gemeindeversammlung. Und wir bleiben gerade noch beim Thema. Warum eigentlich kommt Pfalz nicht zur Ruhe? Was tobt da eigentlich für einen Machtkampf? Und wie sind all die Player miteinander verbandelt? Zara Hauschild rollt die Geschichte nochmal von hinten auf.
Es ist ein 1000-Seelen-Dörfli mit Steindächern, steilen Hängen und hohen Bergen. Dank Walserwasser und Geld aus der Wasserkraft nicht arm. Aber man hat mehr wollen machen aus dem Ort. Mitte 90er Jahren hat der Stararchitekt Peter Zumthor ein neues Thermalbad rund um die sprudelnde Warmwasserquelle gebaut. Weit über die Schweiz raus ist der Neubau gefeiert worden. Der Architekt hat in dieser Zeit gut mit dem einheimischen Steinbruchbesitzer Pius Truffer zusammengeschafft. Der hat 60'000 Natursteinplatten fürs neue Bad geliefert. Und zusammen mit der Frau von Peter Zumthor, der Annelies Zumthor, hat der Pius Truffer dann auch die Führung der Thermen und vom Hotel, das dazugehört, übernommen. Er war auch jahrelang Präsident vom Verwaltungsrat der Thermen. Man ist im Gleichschritt gelaufen, hat zusammen viel erreicht. Das verschlafene Dorf hat einen touristischen Aufschwung gefeiert. Die Abwanderung konnte gebremst werden. 2009 war sogar ein Rekordjahr. So viel wie dann hat man mit den Thermen noch nie verdient. Dann aber der Bruch. Der Pius Truffer und Zumthors haben Streit gekriegt. Wegen der Führung des Betriebs ist man sich nicht einig gewesen. Und Truffer gegen Zumthor hat es auch geheissen, wenn es um den geplanten Ausbau vom alten und sanierungsbedürftigen Hotel neben den Thermen gegangen ist. Irgendwann der Eklat. Die Frau von Peter Zumthor hat ihren Job als Co-Direktorin der Thermen an den Nagel gehängt. Der Riss war nicht mehr zu kitten. Um aus der verfahrenen Situation herauszukommen, hat die Gemeinde dem Verwaltungsrat der Thermes Vertrauen entzogen. Sie hat ein neues, unbelastetes Gremium eingesetzt. Der Wechsel hat einen riesigen Graben durchs Dorf gezogen. Die einen sind für eine Zukunft mit dem Peter Zumthor gewesen, die anderen haben lieber einen Neuanfang ohne den Architekt wollen. Und die Gemeinde, sie ist Besitzerin der Thermen, hat einmal mehr klar gemacht, dass sie ihre Immobilien, also das Bad und das sanierungsbedürftige Hotel, endlich loswerden will. Der neue Verwaltungsrat hat sich also auf die Suche gemacht und er ist fündig geworden. Da ist der verlorene Sohn, der Remo Stoffel, auftaucht. Er ist ein Einheimischer, der weggezogen ist, viel Geld als Immobilienhändler gemacht hat und jetzt zurückgekommen ist, um Thermen samt Hotel zu kaufen. Der Remo Stoffel ist aber umstritten. Grund, es laufen verschiedene Strafverfahren gegen ihn. Und der Rest dieser Geschichte ist noch taufrisch. Der neue Verwaltungsrat der Thermen hat voll auf den Remo Stoffel gesetzt. Mit ihm auch einen Exklusivvertrag ausgehandelt. Dann hat sich gezeigt, dass auch der Peter Zumthor und Schöpfer der Thermen weiter dabei sein will. Auch von ihm liegt jetzt ein konkretes Angebot vor. Das wiederum passt dem Pius Truffer gar nicht. In verschiedenen Medien hat er gestern gesagt, Thermen müssen in den Händen von Einheimischen bleiben. Man könne sie, Zitat, nicht ins Loch ausgeben. Nur das Trufferangebot, das kommt spät. Die Eingabeschrift für potenzielle Investoren ist nämlich abgelaufen. Das letzte Wort hat jetzt die Gemeindeversammlung. Gut möglich, dass sich auch dort wieder der tiefe Graben auftut, der schon seit Jahren für Streit, Missgunst und Unruhe sorgt im kleinen Pfalzer Dorf.
Wer im Kanton Graubünden Sozialhilfe bezieht, darf in Zukunft kein Auto oder TÜV mehr haben. Das hat die Bündner Regierung beschlossen. Sozialhilfebezüger, die sich nicht daran halten, riskieren Abzüge in der Sozialhilfe. Das gilt aber nicht für die, die aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen auf ein Auto angewiesen sind. Das Wasserkraftwerk Russein im Bündner Oberland darf für 70 Millionen Franken ausgebaut werden. Die Regierung hat den beiden Gemeinden Dissentis und zum Witsch und dem Stromkonzern Axpo die entsprechende Konzession erteilt. Unter anderem ist vorgesehen, die Staumauer beim Russeinbach 5 Meter höher zu machen. Nachher sollte es Strom für 16'000 Haushalte geben. Das Projekt muss noch im Detail ausgeschafft und genehmigt werden. Bergell ist ausgewählt worden für die nächste Staffel vom Tourismusförderungsprogramm Enjoy Switzerland. Das ist ein gemeinsames Projekt von Schweiz Tourismus und der Schweizer Berghilfe. Die nächsten 3 Jahre wird der sanft- und naturnahe Tourismus gezielt gefördert und finanziert. Für das Projekt können sich nur Regionen im Berggebiet bewerben, wo kein grosses Tourismuszentrum haben und nicht mehr als 100'000 Hotelübernachtungen. In der ersten Staffel von Enjoy Switzerland ist mit dem Safiental auch schon eine Bündner Region gefördert worden. Das Stromleitungsnetz durch das Engadin soll für rund 30 Millionen Franken ausgebaut werden. So möchte man einen Engpass beseitigen, der für die Stromversorgung von ganz Europa könnte gefährlich werden. Der Ausbau bringt nicht nur mehr Strom, sondern bedeutet auch einen Eingriff in die Natur. Roland Wermelinger.
Immer mehr Leute brauchen immer mehr Strom. Und nicht nur Smartphones und iPads sorgen dafür, dass auch der Pro-Kopf-Bedarf ständig steigt. Die Schweiz ist als Stromtransitland sehr wichtig für ganz Europa. Weil das Strom immer fließt und jeder Kühlschrank immer kühlt und jedes Nachttischlämpli immer auf Knopfdruck brennt, diese Selbstverständlichkeit ist im 2003 plötzlich wie weggeblasen gewesen, wo es von Amerika bis Europa eine Serie von Strom-Blackouts gegeben hat und in ganzen Ländern gar nichts mehr gegangen ist. Kleine Pannen wie ein umgestürzter Baum haben im überlasteten Netz eine fatale Kettenreaktion können auslösen. Nachher hat man auf besonders heikle Punkte auf der Stromkarte gezeigt und der Bund hat beschlossen, das Netz muss ausgebaut werden. Und so ein Nadelöhr ist eben die Leitung zwischen La Punt und Pradella bei Martina im Unterengadin. Die europäische Stromautobahn wird dort von Doppel- auf Normalspur verlangsamt. Darum wird Swissgrid, der Zusammenschluss der Schweizer Netzbetreiber, jetzt den zweiten Leitungsstrang an die Masten hängen. Technisch geht das auf dieser 50 Kilometer langen Strecke. Aber es müssten 18 Masten um bis zu 8 Meter erhöht werden. Nochmal ein Dutzend Masten braucht eine neue Spitze. Höhere Masten gibt es zwar im Raum Schgulftan und nicht im landschaftlich sensibelsten Gebiet im Nationalpark. Trotzdem ist es ein Eingriff in die Landschaft. Umweltverbände, die Stiftung Landschaftsschutz, aber auch die Nationalparkkommission und Vogelschützer sind darum gestern orientiert worden. Die Bevölkerung wird heute oben informiert. Als Kompensation ist unter anderem geplant, die alte Stromleitung von Zernitz auf Bever in Boden zu legen. Stromleitungen in Boden legen, das ist das, was die Naturschützer sowieso und grundsätzlich den hohen Masten über schönen Bergen vorzieht. Wo das überall möglich wäre, das wird jetzt geprüft, hat Swissgrid und ihren Projektpartner Engadiner Kraftwerk versprochen. Baubeginn wäre frühestens Mitte nächstes Jahr.
Sechs Flugzeuge haben bis jetzt den gesperrten Luftraum über Davos verletzt. Das schreibt die Nachrichtenagentur SDA. In den meisten Fällen hat es sich um An- oder Abflugfehler beim Flugplatz Samada gehandelt. Gegen den Entscheid der Regierung bezüglich Umansch Grischun an der Schule kommt auch aus der Sozialen Kritik. Eine Gruppe von rund 40 Eltern hat einen Rekurs eingereicht. Die Eltern wehren sich dagegen, dass die Kinder bis in der 9. Klasse in Umansch Grischun unterrichtet werden. Nach dem Beschluss der Regierung und dem Grossen Rat müssen Schüler, die in der Standardsprache Umansch Grischun eingeschult worden sind, mit dieser Sprache weitermachen, auch wenn die Schule zurück zum alten System wechselt. Vor einer Woche hat schon eine Gruppe Eltern aus dem Münstertal einen ähnlichen Rekurs eingereicht. Der Zusammenschluss der alpenländischen Forstverein ARGE zeichnet die Waldwoche Sur-N mit ihrem Anerkennungspreis aus. Bei dem Projekt im Unterengadin wird der Bevölkerung der Wald näher gebracht mit Experimenten und Exkursionen über Tier, Pflanzen und Waldwirtschaft. Sie hören das Regionaljournal Graubünden am 16 Minuten vor 6 Uhr. In ein paar Minuten mit einem Beitrag aus dem Thurgauer Naturmuseum. Das ist nämlich für einen wichtigen europäischen Preis nominiert. Das ist DRS 1 mit dem Regionaljournal Graubünden. Das beste europäische Museum. Für diesen Preis ist das Thurgauer Naturmuseum nominiert. Als einziges Museum überhaupt in der Schweiz. Das Naturmuseum Thurgau ist in den letzten Jahren komplett umgebaut worden. Entsprechend frisch und fantasievoll käme auch die Ausstellung daher, sagt Silvio Lichti, wo das Museum besucht hat.
Gerade hinter der Eingangstür zum Museum in einem hellen Gang begrüßt einem ein Fuchs. Das präparierte Tier scheint zu schleichen, rein, direkt in die Ausstellung. Wir sind also richtig und der Museumsleiter Hannes Geisser stellt den speziellen Pförtner gerade einmal vor.
Den Fuchs, den haben wir sogar aus dem alten Eingangsbereich übernommen. Der ist sehr beliebt bei den Kindern selbstverständlich, aber auch bei den Erwachsenen. Und erzählt eigentlich schon die erste kleine Geschichte, oder? Es ist ja nicht nur der Fuchs, der da ist, sondern es ist vorne noch ein Müsli. Und der Fuchs, da, wenn man ihn genau anschaut, der sieht man sehr schön, wie der Maus nachläuft. Er holt sie aber nie ein. Und gleichzeitig gibt er auch so ein bisschen die Richtung vor für die Leute, oder? Man soll da im Richtung vom Fuchs noch weiterlaufen.
Wer das macht, geht auf eine Entdeckungsreise. Und die startet schon im Foyer. Der Raum teilt sich das Naturmuseum mit dem Museum für Archäologie. In einer Ecke stehen Bauabschränkungen, dahinter eine Grube, es liegen Ausgrabungswerkzeuge herum und überall hat es dichtes Schilf. Es sieht aus wie ein Seeufer, so realistisch nachgebaut, dass man fast das Gefühl hat, man stände tatsächlich so am Wasser.
Archäologen haben hier einen Graben ausgehoben, sind am Pfahlbauüberrest suchen. Jetzt sind sie gerade in der Kaffeepause. Und in dem Moment kommen alle Tiere, die hier in dem Lebensraum, wo die Archäologen graben, nämlich am Seeufer, theoretisch könnten leben. Also da finden sie Frösche und Schnecken und Libellen. Sie haben einen Turmfalk mit einer Schwalbe in den Fängen. Sie haben Schlangen, sie haben ein Müsli, das die meisten Leute nicht finden.
Nicht alles auf dem Silbertablett präsentieren also. Die Leute sollen Lust kriegen, selber Sachen zu entdecken. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung. Es lohnt sich einmal, um die Decke herumzulaufen und hinter die ausgestellten Tiere zu schauen, weil viel bleibt auf den ersten Blick verborgen. Wie draussen in der Natur spielt sich ein Haufen dort ab, wo man nicht zuerst her schaut. Zwei Spatzen sitzen auf einem Bänkli. Neben den Vögeln liegt ein Kartonbecher von einem Fastfood-Restaurant. Das kommt einem bekannt vor. Aber nur wer sich die Mühe macht und in die Knie geht, entdeckt unter der Parkbank auch noch die Ratten, die genüsslich an einem Pommes frites knabbern. Mit so Szenen, oder wie es der Hannes Geisser sagt, Naturtheater wollen die Museumsmacher Geschichten erzählen. In dem Fall.
Warum hat es da Tauben und Spatzen und Ratten bei uns? Weil es halt eben einen Haufen zu fressen findet. Viel mehr als draussen im Wald oder auf dem Feld. Und da wird da dann nicht nur erzählt, sondern wenn Sie die drei Tiere anschauen, jetzt konkret, die ich hier beschreibe, dann sind die alle am Fressen von unseren Siedlungsabfällen. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Und da will man den Leuten natürlich auch den Eindruck zu vermitteln, es findet unmittelbar statt.
Gut erzählte Geschichten bleiben die eher hängen in den Köpfen. So will der Hannes Geisser auf eine elegante Art Wissen weitergeben. Statt auf Schautafeln mit endlos viel Text oder mit einem Haufen Multimedia-Schnickschnack wird dort die Information beiläufig und unverkrampft vermittelt. Sei es mit nachgebauten Naturszenen oder aber auch, wenn es darum geht, den Leuten zu zeigen, wie gross die Artenvielfalt gerade vor der eigenen Haustür ist. In einem echten Ameisenhaufen können Besucher einem grossen Krabbeln zuschauen und an der Wand gegenüber, in Reihe und Glied angepinnt, hat es über 800 Insekten.
Die stammen alle aus dem Thurgau, also vom kleinsten Katzenfloh bis zum grossen Totenkopfschwärmer, können Sie da verschiedenste Insekten anschauen und es hat so eine mobile Lupe, wo sie dann da reinschauen können. Und da kann man erstens Insekt genau anschauen. Und jedes Insekt hat ein Namensschild. Aus Platzgründen haben wir da irgendeine 3-Punkt-Schrift machen müssen. Da kann natürlich niemand mehr lesen von bloßem Auge. Aber mit der Lupe können Sie dann auch noch erfahren, wie die Flüge heisst.
Das Naturmuseum geht aber noch einen Schritt weiter. Tiere und ihre Biologie sind zwar wichtig, aber eine grosse Rolle spielt auch der Mensch. Überall im Museum ist er präsent, immer indirekt zwar. Einmal ist es eine weggeworfene Glasflasche auf einem ausgestellten Waldboden oder eine Bierbüchse und eine Sektflasche neben dem grossen Biberbau, der prominent im Raum ausgestellt ist.
Sie glauben nicht, wenn ich eine Schulklasse vor dem Biberbau habe, die Sektflasche hier im Holz und hier die Bierbüchse, die löst immer ganz viele Diskussionen aus. Das ist immer die erste Frage der Schulkinder oder eine der ersten Fragen. Was macht denn da der Abfall da? Und schon sind sie ausgehend vom Biber in der Thematik Littering, Abfall liegen lassen, oder? Jetzt halt nicht auf dem Schulhausplatz, sondern beim Biber. Und das stresst die viel mehr als ihren Güssel auf dem Schulhausplatz, weil die dann merken, ja, aber hallo, das geht doch nicht, das hat doch da nichts verloren.
Hannes Geisser ist es wichtig, den Leuten auch das Verhältnis vom Mensch zu den Tieren und der Natur zu vermitteln.
Und ihnen da damit zu zeigen, hey, wir sind immer auch Teil, schon gewesen, von deren Umwelt und werden es immer noch sein, das ist unser grosses Anliegen.
Für die Arbeit, die das Thurgauer Naturmuseum in den letzten Jahren geleistet hat, gibt es jetzt sogar internationale Anerkennung. Das Museum ist für den Europäischen Museumspreis nominiert. Der Hannes Geisser rechnet zwar nicht damit, dass sein Museum bei dieser grossen internationalen Konkurrenz den Preis holen kann, aber allein schon die Nomination ist für ihn wie ein kleiner Sieg.
Und ob das Thurgauer Naturmuseum entgegen der Meinung von Hannes Geisser gegen die mehr als 40 anderen Museen sich durchsetzt, das kommt im Mai aus. Und schon heute, kurz vor der 6., das heisst um 3 vor, gibt es hier im Regionaljournal Graubünden nochmals das Wichtigste vom Tag in einer Übersicht und die Wetterprognose. Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS1, es ist 3 Minuten vor 6. Zu den Wetteraussichten mit dem Thomas Gleiber von SF Meteo.
Im Laufe des Freitags nähert sich eine schwache Kaltfront. Es gibt darum im Laufe des Tages immer mehr Wolken. So ist der Vormittag also zum Teil noch freundlich, der Nachmittag dann doch schon häufiger bewölkt. Und auf den Abend hin kann es vereinzelt schon mal regnen kommen oder oberhalb von 1100 Metern schneien. Am ehesten schon mal schneien und regnen tut es da dabei von der Surselva über die Herrschaft bis ins Prättigau. Temperaturen kommen morgen Nachmittag höchstens auf 6 Grad in Chur. Zu diesem Tag gibt es 4 Grad, Sarosa 1 und St. Moritz 0 Grad. Am Sonntag ist es meistens bewölkt und es tut etwa die ein bisschen schneien, respektive unterhalb von 600 Metern kann es zum Teil ein Schneeregen sein. Der Sonntag ist dann vermutlich wieder trocken und zum Teil auch wieder freundlich. Die Temperaturen liegen zu Chur am Sonntagnachmittag im Bereich von 3 Grad.
Und jetzt nochmal die Meldungen vom Donnerstag, 26. Januar. Der Verwaltungsrat von der Therme Pfalz gerät unter Druck. Grund ist der Exklusivvertrag und die Entschädigung, die er Remo Stoffel versprochen hat, falls es mit dem Kauf von der Therme nicht klappen sollte. Der Rechtswissenschaftler Vito Roberto von der Uni St. Gallen hat gegenüber dem Regionaljournal gesagt, in der Privatwirtschaft seien die so Abmachungen üblich, aber in dem Fall habe der Verwaltungsrat seine Kompetenzen überschritten. Er habe nämlich etwas verkauft, wo nicht ihm, sondern der Gemeinde gehöre. Der Engpass im Engadiner Stromnetz soll verschwinden, darum soll die Hochspannungsleitung zwischen La Bund und Schkuhl auf 2 Stränge ausgebaut werden. 30 Millionen soll das Projekt kosten. 18 Masten müssen höher gemacht werden. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. Diese Sendung gibt es zum Nachlesen oder auch zum Podcasten im Internet unter regionaljournal.ch. Und hier auf DRS1 gibt es jetzt dann gerade das Echo der Zeit. Jana Jörg wünscht einen schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.